Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Süß und Essgestört. Und wieder bin ich hier nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen. Heute ist Fredrik Letzner bei uns zu Besuch. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, super gerne. Wie gesagt, ne, Fredrik Letzner, ich bin Redner und Autor im Bereich Ernährungs- und Gesundheitspsychologie. Bin meistens in Unternehmen, gebe Seminare, Vorträge und das ist so mein beruflicher Kontext. Ansonsten bin ich Familienvater, bald von einem zweiten Kind. Ja, soweit so kurz von mir.
Magst du einmal ganz kurz erklären, weil ich dieses Wort irgendwie zwar schon mal gehört habe, aber mir darunter sehr schwierig nur was vorstellen kann. Was genau macht eigentlich ein Gesundheit- und Ernährungspsychologe?
Ja, die Kernfrage ist ja, wir wissen ja alle so viel, aber warum verhalten wir uns eigentlich, wie wir uns verhalten, obwohl wir so viel wissen? Man kann es noch weiter spinnen, warum verhalten wir uns eigentlich gerne unvernünftig? Ja, welche Konflikte, Barrieren und Sonstiges hängt da so drunter? Das lässt sich sehr schön auf Essverhalten übertragen, aber eben nicht nur. Ne? Und deswegen gibt es da so schöne Parallelen, wo man sagen könnte, okay, Ernährungspsychologie wäre zu dünn, weil es gibt ja auch andere Verhaltensweisen, die zum Beispiel impulsiv sein können oder mit unserem Identitätsverständnis zu tun haben und so weiter und so fort. Und es geht um diese ganzen weniger bewussten Prozesse, die uns eben in unserem Alltag und unseren Entscheidungen beeinflussen können. Ja, das ist die Kernfrage.
Okay, das klingt nach einem großen Bereich.
Ja, es ist ein großer Bereich. Also manch einer kann auch sagen, ja, Schweinehund, Verhaltenspsychologie, sind ja alles Themenbereiche. Im Endeffekt geht es genau darum, bis hin zur mentalen Gesundheit. Also auch unsere Psyche generell hat halt einen riesen Einfluss auf uns und wie wir uns verhalten. Auch wenn wir wütend werden, impulsiv werden, das sind ja verschiedenste Lebensbereiche. Insofern ist es ein riesiger Bereich. Und Essverhalten ist immer ein schönes Beispiel für all diese Dinge, die da passieren.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau, unser Podcast geht ja im gröbsten Sinne um Essstörungen. Und ich erinnere mich, dass wir in unserem Vorgespräch darüber gesprochen haben oder auch du gesagt hast, dass wir in einer essgestörten Gesellschaft leben. Und woran würdest du das festmachen? Was spricht irgendwie dafür? Warum könnte man sagen, wir leben in einer essgestörten Gesellschaft? Also ich finde das total passend.
Ist eine sehr große Frage. Tatsächlich. Also natürlich, ne, Essstörung ist immer erst ab Diagnose, ab einem gewissen Extrem, ab einem gewissen Punkt. So, ne? Und diese Grenze ist dann häufig, wenn es diese Kriterien gibt, Diagnosekriterien, wo man sagen kann, jetzt reden wir über eine Essstörung. Aber die Phänomene, die Mechanismen, die Muster, die zu Essstörungen führen, sind in unserer Gesellschaft sehr weit ausgeprägt. Das fängt an beim Kategorisieren von das ist gesund, das ist ungesund. Es geht weiter mit dieser extremen Detailverliebtheit, dieses extreme sich definieren über Anerkennung, Zugehörigkeit, diese riesigen Probleme, die wir mit unserem eigenen Körper haben, diese ganzen Körperbildstörungen, die in der ganzen Fitnesswelt komplett normal zu sein scheinen. Es geht weiter, dass Ernährungsfachkräfte Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen, dass wir immer noch glauben, wir müssten es nochmal erklären, wir müssten nochmal irgendwie suggerieren, ihr habt es noch nicht verstanden, ne, reißt euch ein bisschen mehr zusammen, ne, wir versuchen zu motivieren, also alle sind faul, ja, das ist dann auch wieder das Nächste, was dann wiederum bestätigt wird. Es geht also um noch mehr Disziplin, Perfektionismus. Es gibt so viele Elemente, wo ich sagen würde, ja, fehlende Genussfähigkeit, Schuldgefühle beim Essen, riesiges Thema. So, ne, alle, super viele Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, die, sobald sie mal ein Stück Kuchen essen, direkt das Gefühl haben, boah, ich muss morgen erstmal irgendwie eine halbe Stunde mehr joggen gehen oder so. Was im Kern ein bulimischer Gedanke ist, also Sportbulimie, dieses, ne, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe was Falsches gemacht, weil ist ja böse und ungesund. Und jetzt muss ich das am nächsten Tag möglichst schnell kompensieren, damit ich mir die Kontrolle wiederhole. Im Extrem reden wir über ja, einen Mechanismus, den wir in der Bulimie wiederfinden. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und ich sag mal, das größte Beispiel, was halt offensichtlich ist, alle reden über Übergewicht und Adipositas und Co., was ja auch ein spannendes Thema ist. Ich sag mal, die Hauptursache dafür ist Stressessen, Essattacken, dieser Kontrollverlust beim Essen, halt das klassische Binge-Eating, was die Störung davon wäre. Das heißt, das ist eines der Hauptursachen für Übergewicht und Adipositas. Und trotzdem glauben wir, dass dicke Menschen immer noch dumm wären und dass man denen erklären müsste, dass ein Apfel besser wäre als eine Tafel Schokolade, was total albern ist. Also ja, für diese verschiedenen Mechanismen gibt es sehr, sehr viele Beispiele, bis in die Fitnesswelt hinein, wo ich auch von sehr viel Körperbildstörungen und so weiter sprechen würde, im Bereich Bodybuilding und Co., wo man schon sagen kann, die Tendenzen, die wir bei Essstörungen wiederfinden, sind sehr weit verbreitet.
Also das, was du gerade gesagt hast, das kann man ja alle Elemente eigentlich auf Essstörungen legen. Also alles, also die Essstörung ist ja eigentlich nur das Extremform von dem, was du gesagt hast, weil alles, was du gesagt hast, da kann ich mich total mit identifizieren und das habe ich natürlich auch in extremen Maße früher gemacht. Heute habe ich das natürlich trotzdem noch, aber ein bisschen weniger. Und aber ja, das ist erstaunlich. Es ist in jedem Bereich ist es so ein, das wächst sich so aus zu so einem Ding. Und ein Trend, heute Morgen habe ich erst mit meinem Mitbewohner darüber gesprochen, ist ja diese Selbstoptimierung. Zum Beispiel, was macht er? Stellt sich jeden Morgen, duscht er kalt und irgendjemand hat jetzt gesagt, dass man pro Woche 11 Minuten kalt duschen soll. Warum auch immer. Aber auch das ist ja wieder sowas, wo ich denke, ah ja, okay, jetzt das muss ich jetzt auch noch machen oder das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Und es geht ja dann alles wieder in so eine Ecke, wo man, wo es dann halt irgendwann gefährlich wird sozusagen.
Ja, auch Nahrungsergänzungsmittel, also das Ausmaß, wie wir Nahrungsergänzungsmittel in uns hineinpumpen oder irgendwelche Shakes trinken, irgendwelche Superfoods glauben, konsumieren zu müssen. Also Essen oder so Nährstoffzufuhr oder alles, was damit einhergeht, wird so funktionalisiert. So, es bekommt die Genusskomponente wird weniger relevant, sondern der Kopf entscheidet, das mache ich, weil das ist richtig oder das darf ich nicht machen und habe ich ein schlechtes Gefühl dabei. Und dieses Funktionalisieren, dieses Ergebnisorientierte beim Essen, das ist halt das, was wir in allen Essstörungen sehr krass vertreten haben, was aber gesamtgesellschaftlich, also Menschen, die einen gesunden Bezug haben zum Essen, die brauchen nicht zu funktionalisieren. Die haben ein gutes Körpergefühl, die haben kein schlechtes Gewissen, die folgen ihren Bedürfnissen, so wie Kleinkinder das schon können. Aber wir verlernen das irgendwann, wenn der Kopf anfängt, sich einzuschalten. Da kriegen natürlich auch Erziehung und gesamtgesellschaftliche Phänomene. Da gibt es ganz viele Komponenten, die damit einhergehen. Aber auch so Kompensationsstrategien. Wie gehe ich mit Stress um? Appetitlosigkeit oder Essen bei Stress, diese emotionale Komponenten sind natürlich auch riesig.
Ja, wie du gerade gesagt hast, als Kind isst man ja eigentlich noch intuitiv und dann kommt halt irgendwie die Gesellschaft dazu oder was auch immer und dann verlernt man das halt. Also wie könnte man eigentlich damit besser umgehen? Kann man da, ist ja auch eine schwierige Frage, aber.
Nee, also erstmal das sich bewusst machen ist, glaube ich, super wichtig. Ja, also dass unsere Eltern teilweise von einer absolut traumatisierten Kriegsgeneration erzogen wurden. Dass es dort nicht üblich war, dass man gesund mit seinen Emotionen umgeht. Dass es durchaus darum ging, zu funktionieren. Das war alles in unserer Elterngeneration ziemlich normal. So, und das, was wir eben auch gelernt haben, immer noch, ne, du musst deinen Teller leer essen, weil sonst scheint morgen nicht die Sonne. Und du bleibst so lange sitzen, bis du aufgegessen hast. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und dann wirst du groß und stark. Und diese ganzen Bilder sind ja immer noch Grundlagen heutiger Ernährungserziehung, würde ich mal leider behaupten, inklusive Belohnungsmuster und Co. Aber Erwachsene begreifen oder reflektieren möglicherweise nicht oder zu wenig noch, welche Folgen das hat. Dass eben Kinder eben nicht mehr ihren eigenen Körpersignalen zum Beispiel folgen, sondern dann eben aufessen, damit sie danach noch den Nachtisch bekommen und sich dann noch mehr überfressen. Und das ist ja verboten, also muss ich das jetzt auch noch essen, das habe ich mir dann verdient und so ganz, ganz viele Sachen. Und ja, ich glaube, ein Aspekt ist, bei den Eltern anzufangen, im pädagogischen Kontext anzufangen, dass möglichst Kinder nicht frühzeitig schon mit diesen Themen zu krass konfrontiert werden. Auch ne, mit dem dünn sein müssen, Diät halten müssen, schlank sein müssen, was ja auch ein Aspekt der ganzen Social-Media-Selbstoptimierungsbubble ist. Und wenn ich jetzt, ne, wenn es nicht um die Folgegeneration geht, bei einem selber, geht es natürlich auch darum zu reflektieren. Ne? Also warum will ich eigentlich abnehmen zum Beispiel? Geht es wirklich um Gesundheit? So, ich sag mal so, bei den meisten Menschen geht es nicht um Gesundheit, wenn sie noch mehr abnehmen wollen. Da geht es meistens um Ästhetik, es geht um Kontrolle, es geht um ganz viele Themen, um Selbsthass. Die meisten Menschen wollen aus Selbsthass heraus abnehmen, weil sie ihren Körper ablehnen. Und wenn man jetzt halt weiß, das finde ich so als Beispiel, wenn man heutzutage 13-jährige normalgewichtige Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper, ist die meistgesagte Antwort ekelhaft. So, und das ist der Kern. Ja, also wenn ich mich schon selber nicht akzeptieren kann, weil ich keinen flachen Bauch habe und keinen Sixpack habe und alles, was damit einhergeht, und schon irgendwie versuche, irgendwie meinen Körper runter zu manipulieren, obwohl er eigentlich komplett gesund ist, dann entstehen genau an dem Punkt die großen Themen, nämlich extremes Diätverhalten und daraus immer mehr ein gestörtes Essverhalten und so weiter und so fort. Und es fängt an bei der Selbstreflexion. Welche Erwartungen habe ich? Wo kommen sie her? Wie gehe ich mit Emotionen um? Was habe ich von meinen Eltern, von meinem Umfeld mitbekommen? Und an welcher Stelle bin ich mir selber so viel wert, dieses ganze Spiel auch irgendwann mal nicht mehr mitzuspielen?
Boah, also das klingt alles total vernünftig, aber es klingt richtig, richtig schwer. Also ich meine, ich war auch eins von diesen Kindern, was ich immer schon früh zu dick fand. Aber ich glaube, oder das ist ja auch ganz schwierig, glaube ich, für Eltern damit umzugehen oder sowas ernst zu nehmen und dann zu sagen, wow, vielleicht entwickelt sich da gerade irgendwas Kritisches, vielleicht muss ich da mal einschreiten. Und wie gehe ich damit um? Wie erkläre ich meinem Kind, dass es völlig in Ordnung so ist, wie es ist, wenn die ganze Gesellschaft drumherum oder mir suggeriert, dass ich so nicht okay bin? Und dann gibt es die nächste, wo ich auch gerade an denken musste, als du über diese Ernährung und so gesprochen hast. Es gibt ja ständig neue Regeln. Also ich weiß noch, früher gab es immer diese Ernährungspyramide, die auf den Cornflakes drauf war mit Kohlenhydrate und Obst und Gemüse und wie das alles war. Und ständig gibt es irgendeine neue Version davon und dann ist das richtig und das richtig und das ist falsch. Und man kann ja, also wie will man sich da bei was raussuchen, was irgendwie für einen passt? Also wenn mir ständig jemand sagt, das ist richtig, das ist falsch, dann ist es natürlich auch super schwierig, noch intuitiv auf seinen Körper zu hören.
Ja, die Kunst besteht darin, nicht mehr auf diese Dinge zu hören. Das meine ich ganz ernst. Die Ernährungsbildung der letzten 70 Jahre hat versagt. Wir versuchen nämlich seit 70 Jahren Menschen zu erklären, wie es anders geht, mit Regeln, mit Empfehlungen. Und trotzdem haben wir immer mehr Übergewicht, Adipositas, gestörtes Essverhalten und Essstörungen. Das heißt, alleine diese Regeln, diese Empfehlungen, die sind ja funktionalisiertes Essverhalten. Das ist ja dieses, ich orientiere mich an dem, was mir jemand anderes sagt, was richtig ist. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein total einfaches Beispiel. Nehmen wir mal jemanden, der sagt, er trinkt gerne abends Kaffee. So, jetzt könnte man aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive sagen, das solltest du nicht tun. Das ist nicht gut. Ne? Hier Schlaf und Melatonin und so weiter und so fort. Was aber richtiger wäre, wäre die Frage, kannst du gut schlafen? Kannst du gut einschlafen? Kommst du gut raus? Ja, kannst du dich gut konzentrieren am nächsten Tag? Und wenn die Person sagt, ja, warum zur Hölle darf diese Person dann abends keinen Kaffee mehr trinken? So, wenn jemand aber Schlafstörungen hat, nicht einschlafen kann, nicht aus dem Bett kommt oder sich nicht konzentrieren kann morgens, dann kann man demjenigen sagen, hey, hier, das könnte eine Stellschraube sein. Aber ich finde sämtliche Empfehlungen, die sich nicht an den Bedürfnissen oder an den Themen der Person orientieren, sondern einfach so allgemein über alle rübergestülpt werden, sind totaler Quatsch. Setzen Menschen viel mehr unter Druck. Sie haben ständig das Gefühl, alles falsch zu machen. Obwohl wir möglicherweise, also Kinder haben das gesündeste Essverhalten. Die wissen, wann die Hunger haben. Die merken, wenn sie satt sind. Die können Hunger von Durst unterscheiden. Und die haben keinerlei Vorwissen. Ich wage wirklich zu bezweifeln, dass dieses ganze Wissen, okay, bei Erkrankungen, bei spezifischen Erkrankungen, Allergien, Zöliakie und so weiter, alles wunderbar. Ja, weil nach Operationen, es gibt durchaus Komponenten aus dem Bereich der Ernährungswissenschaft, die sehr, sehr wichtig und relevant sein können. Aber wenn es um das klassische Essverhalten geht, dann geht es um Verhaltenspsychologie und es geht nicht mehr um Ernährungswissenschaften. Und wenn Kinder das gesündeste Essverhalten haben, was sie meines Erachtens zu 100% haben, dann ist die große Kunst eben tatsächlich, eben nicht mehr sich davon verwirren zu lassen, jetzt sagt schon wieder jemand, das ist richtig, das ist falsch. Ja, allein das richtig und falsch ist dichotomes Denken. Das ist die Schwester von Perfektionismus. Und Perfektionismus ist bei Essstörungen ein riesiges Problem. Das heißt, wir sind schon in den Schwarz-Weiß-Strukturen, wenn wir in gesund, in ungesund, in richtig und in falsch kategorisieren. Und das ist das Problem. Es ist kein Essensproblem, es ist ein Denkproblem. Und ja, da kommt man nicht einfach so raus. Also jemand, der einmal eine Essstörung hat, dem wird das Thema sein Leben lang begleiten. Meine Frau hatte 10 Jahre lang Bulimie, die merkt heute an ihrem Essverhalten, wie es ihr geht. Und wenn es ihr beschissen geht, dann hat die auch wieder entsprechende Verhaltensweisen. Aber es ist kein Thema mehr, was sie ihr Leben lang täglich begleitet. Und bei mir auch. Ich war früher übergewichtig, ich hatte extremes emotionales Essen. Danach bin ich in ein anderes Extrem abgerutscht, nämlich in den exzessiven Sport. Und dann bin ich Personal Trainer geworden und wollte natürlich Ernährungswissenschaften studieren. Und ich sage jetzt mal ganz böse, der NC bei Ernährungswissenschaften vom Studium lag bei 1,2. Der Frauenanteil bei ca. 95-98%. Also wir hatten ganz viele super schlanke, super disziplinierte, sehr kontrollierte, perfektionistische Damen bei uns im Studium und ein paar Herren. Mindestens 70% von denen hatten Auffälligkeiten. Entweder in der Vergangenheit schon eine Essstörung oder immer noch ein auffällig gestörtes Essverhalten. Aus meiner Wahrnehmung heraus, inklusive mir selber. Deswegen bin ich wirklich das, was Ernährungsempfehlungen und Regeln mit uns machen, das ist problematisch. Und wenn das bei Kindern schon anfängt, dass die mir sagen, Herr Letzner, ich habe Angst davor, Süßigkeiten zu essen, weil ich könnte ja Diabetes bekommen. Wenn Kinder Süßigkeiten nicht mehr genießen können, dann haben wir echt was falsch gemacht.
Ja, total. Also da fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen dieses mit dem sich intuitiv ernähren und einfach, wie du gerade gesagt hast, dieses Beispiel mit dem Kaffee, ja. Das ist ja auch so schwer, weil jeder um dich rum dazu eine Meinung hat. Jeder wird sagen, also ich bin da selber nicht vorgefallen, dann sagt jemand zu dir, oh, ab 16 Uhr sollte man aber keinen Kaffee mehr trinken. Oder das und das und das sollte man nicht machen. Oder das ist böse. Das ist ja super schwierig, sich diese Sachen, die man sich vielleicht dann wieder antrainiert hat. Also ich versuche auch irgendwie intuitiv zu essen, weil ich sonst überhaupt nicht mehr weiß, wie ich essen soll. Also natürlich, ich komme halt von dem anderen Extrem, ja, von dem, was du gerade alles beschrieben hast, mit dem richtig und falsch, gesund und ungesund, das darf ich nicht, das darf ich, das muss ich auch noch weglassen. Und wie will man danach wieder zu irgendwas anderem hinfinden? Da gibt es ja eigentlich nur noch dieses, okay, ich versuche das zu essen, worauf ich Lust habe. Und wenn es dann Chips oder Gummibärchen sind, dann esse ich die auch, ja. Und dann finde ich die geil und dann ist es okay, ja. Und ich weiß schon, dass da wahrscheinlich nichts drin ist, was mein Körper jetzt braucht, also der Gummibärchen-Vitamin, der wird mir wahrscheinlich nicht fehlen, aber ich versuche dann halt einfach da mitzugehen, weil ich mir denke, gut, ich werde dann auch irgendwann wieder was anderes wollen, aber das, glaube ich, macht es ja noch so schwierig, dass alle um dich rum dazu halt eine Meinung haben, ja, jeder will dir sagen, was gesund ist und tu doch hier nochmal was rein und hier die ungesättigten Fettsäuren und also jeder ist ja mittlerweile auch irgendwie so ein Ernährungsexperte, also ich kenne ja niemanden, der nicht weiß, was eine ungesättigte Fettsäure ist oder sowas. Ja, und den zweiten Punkt, den ich sagen wollte, das mit den Essgestörten oder dem auffälligen Essverhalten bei den Experten in der Ernährungsbereich. Das fand ich auch interessant. Da hat unsere Kollegin hat dazu eine Studie gemacht, genau mit dem Thema, dass es halt darum gehen sollte, oder die Theorie war, dass eben besonders viele in diesem Bereich halt selber essgestört sind. Und das eigentlich ist das ja auch was in anderen Bereichen so ist. So, man sagt ja auch, alle Psychologen und Psychotherapeuten müssten eigentlich selber therapiert werden, so ungefähr. Also, dass immer die, die da irgendwie so eine Nähe zu haben, sich dann auch in diesem Bereich aufhalten. Ja, warum mache ich jetzt was mit Essstörungen, ja?
Wobei ich da ganz klar sagen muss, es gibt einen großen Unterschied zwischen den Psychologen und zwischen Ernährungsfachkräften. Psychologen, wenn sie selber Therapie machen wollen, müssen über 100 Stunden Selbsttherapie gemacht haben. Ernährungsfachkräfte müssen keinerlei Bezug haben zu ernährungspsychologischem Kontext, müssen keinerlei Selbstreflexionen bezogen auf eigene Auffälligkeiten machen. Ernährungspsychologie ist kein Bestandteil von ernährungswissenschaftlichen Studiengängen, noch zu einer Ausbildung von Diätassistenten sind das alles so maximale Randbereiche, die kaum thematisiert werden. Das heißt, ich habe das Gefühl, diese Themen werden als blinder Fleck, so ne, Agenda-Cutting, Wunderpunkt, reden wir besser nicht drüber, weil könnte ja unangenehm sein, ein bisschen wegignoriert. Und leider ist es tatsächlich so, die Ernährungspsychologie lässt sich nicht einfach so mit der ernährungswissenschaftlichen Perspektive kombinieren. Und das ist ein Problem. Das eine ist Naturwissenschaft, das andere ist eine Geisteswissenschaft. Und wir haben, also ernährungswissenschaftliches Wissen ist evident, ist richtig, ist absolut okay. Aber das, was Empfehlungen und Regeln mit uns Menschen machen, das wird dort nicht berücksichtigt. Und das allein dieses, das ist gesund, macht das, das ist richtig, das ist falsch. Das, was aus der Ernährungswissenschaft zwar evident und richtig ist, dass das aber psychologisch Einfluss wieder auf uns hat, das wird leider auf der Ebene nicht berücksichtigt. Und damit ist es halt super schwer, diese Sachen so ein bisschen in Einklang zu bringen. Ich habe selber Ernährungswissenschaften ja studiert, ne, bis zum Master. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich mit den Inhalten nicht mehr befasse. Und das meine ich, also ich bin, sag ganz, das, was Drittklässler in der Grundschule wissen, das reicht. Vollkommen. Mehr brauchen wir nicht.
Glaube ich sofort. Also ja, allein schon dieses, man denkt dann, ja, okay, jetzt weiß ich, okay, Brokkoli ist gesund, Schokolade ist vielleicht nicht so gesund. Aber wenn ich mich dann noch damit auseinandersetze, wie ich meine Ernährung zusammensetzen muss, dass ich sozusagen der perfekte Mensch bin, also wo ist denn da das Ende, ne? Also wo will ich da eigentlich hinkommen?
Das ist auch ein weiterer Punkt, wo ich sagen würde, dann fangen wir an, über Störungen zu sprechen. Weil nehmen wir an, wir haben erstmal das ganz normale, ausgewogene Essverhalten. Das ist auch nicht Social Media tauglich. Das klingt erstmal total langweilig. So ausgewogen, normal, alles in einen Topf schmeißen. Bäh. So. Jetzt haben wir diese Tendenz, dass es, sobald es um gesunde Ernährung geht, es geht irgendwie um Extreme. Es geht um Low Carb, es geht um Vegan, es geht um Paleo, es geht um intermittierendes Fasten. Das heißt, wir haben da schon diese Tendenz, es darf nicht normal sein. Wir gehen jetzt mal in ein Extrem hinein. Jetzt nehmen wir mal so vegan als Beispiel, weil vegan ist schon so, okay, der perfekte Mensch, ja, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, ja, Naturverbundenheit, ressourcenschonend, maximal gesund und so weiter und so fort. So, das heißt, die Idee bei vegan ist schon so, ja, das klingt schon echt rein, der Perfektion nahe. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, gehen wir zu Rohvegan. Ist ja noch perfekter. Jetzt gehen wir zum Frutarier.
Was ist das genau?
Rohvegan ist der Veganer, der nur sich von Rohkost ernährt. Jetzt ist der nächste Schritt der Frutarier. Frutarier gibt es auch, riesige Bewegungen. Das sind dann die Leute, die essen nur noch Fallobst. Weil sie wollen der Pflanze ja auch nicht schaden. Und auch die sagen auch, das ist super. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du dann komplett Ressourcen schonen und so weiter. Also noch mehr am perfekten Menschen dran. Jetzt nehmen wir den nächsten Schritt. Lichtnahrung, schon mal gehört?
Nee, das ist mir neu.
Das sind die Menschen, die glauben, sie könnten von Luft und Licht leben. Von Licht könnten die leben. Das ist nur eine Frage des Bewusstseins. Sie brauchen nicht essen und nichts trinken. Das ist auch es gibt Leute, die sterben deswegen, weil sie glauben, sie können einfach maximal fasten und einfach von Licht überleben. Und jetzt muss man wirklich sagen, okay, ab wann reden wir von Anorexie? Also an welcher Stelle kontrollieren Menschen einfach nur ihr Essverhalten, erleben ein Gefühl von Kontrolle, von Reinheit, von Schuldfreiheit? Also wann ist der Kippschalter? Und dass wir halt in den Ernährungsextremen, wie im Veganen, dass wir überdurchschnittlich viele Essstörungen auch dort wiederfinden, das ist kein Geheimnis. So, weil jemand, der nur noch einen Apfel am Tag isst, der ist auch vegan. So, automatisch. Und da muss ich echt, da komme ich selber immer wieder ins Nachdenken, weil klar, das sind jetzt Ideen, ne? Das sind so Konstrukte, Muster, die sich wiederfinden, aber die Forschung dazu ist trotzdem relativ dünn. Ja, und deswegen, ich bin, was all diese Themen, Superfood, Powerfood, Brainfood, Selbstoptimierung, Ernährungsextreme, das ist richtig, das ist falsch. Ich war ein Teil davon, lange, lange Zeit. Hab das selber so propagiert als Ernährungsberater und Ernährungstherapeut, krankenkassenzertifiziert mit allem drum und dran. Ich gehe heute sehr weit davon weg.
Und wann war bei dir so der Moment, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass du dann auch in so eine Sportsucht gerutscht bist, wo ist dann bei dir so der Schalter umgeklappt, dass du gesagt hast, Moment mal, was mache ich da gerade überhaupt?
Ja, also ich bin ja trotz Erkältung zum Sport gegangen, weil, ne, no pain, no gain, no excuses, durchziehen, ja, einfach durchbeißen, weil, ne, es muss halt wehtun und trotzdem zum Sport gehen. Dann habe ich irgendwelche Sachen gemacht, irgendwie so, ich habe dann irgendwie gesagt, ja komm, auf Kohlenhydrate und Fett verzichten, ist doch voll schlau. Ja, so, sind ja die großen Energieträger. So, also ganz viele Sachen, wo ich dann auch irgendwie, ich habe angefangen.
Für das Hirn sehr gut.
Ich finde es ja total Quatsch. Also alles, wo ich gemerkt habe, okay, abgefahren. So, jetzt muss ich dazu sagen, habe ich selber noch andere, ich habe mich dann selber angefangen, erstmal für Psychologie zu interessieren. Also, aber in anderen Lebensbereichen eigentlich. Dann habe ich selber aber auch angefangen, im Rahmen der Ernährungsberatung und Ernährungstherapie Fortbildung zu machen, wenn es um die Arbeit mit Essstörungen ging, wo ich auch schon nach und nach gemerkt habe, oho, aha, interessant. Dann habe ich halt, wie gesagt, Grundlagenwissen der Psychologie ist Ernährungsfachkräften häufig nicht bewusst. Und das habe ich irgendwann begonnen und gemerkt, ouch, das hat mit mir sehr, sehr viel zu tun. Und dann war ich in Fulda noch, ne, so Professor Dr. Klotter, da gab es nochmal so ein Hochschulzertifikat für Ernährungspsychologie und immer mehr Puzzlesteine, wo ich dann gemerkt habe, so verdammt, was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Was passiert hier? Also ich habe wirklich dann irgendwann angefangen, an mir selbst zu zweifeln. Und klar, ne, ich meine, im Prinzip war 5, 6 Jahre lang Studium waren für die Katz. Weil ich gemerkt habe, krass, hat null Relevanz, sobald es um Essverhalten geht, weil alle Leute, die bei mir in der Beratung waren, wussten schon sehr, sehr viel. Mehr als ausreichend. Und dann kommen manchmal so Ernährungsfachkräfte, die sagen, ach ja, hier, der Superhack, ja, du musst irgendwie Vollkornbrot mit Orangensaft trinken, damit du das Eisen aus dem Vollkornbrot besser aufnehmen kannst. Ich denke mir so, okay, je mehr wir in Details hineingehen, desto irrelevanter ist es eigentlich. Aber wir lieben diese Details. Leute lieben es, sich über einzelne Aminosäuren auszutauschen oder Antioxidantien, Flavonoide und wo es dann so in sekundäre Pflanzenstoffe, einzelne Mikronährstoffe geht. Das sind Themen, die in Deutschland kaum Relevanz haben. Also das ist alles wirklich von der wissenschaftlichen Evidenz sehr fragwürdig. Trotzdem hören wir es immer wieder, weil auch Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln, so Multilevel-Marketing und so weiter, die propagieren dieses Zeug natürlich ständig, weil es ein milliardenschwerer Markt ist. Also zu suggerieren, im Obst und Gemüse sind kaum noch Nährstoffe drin, deswegen müssen wir supplementieren, weil das ist alles viel zu wenig, ist eine super Verkaufsbotschaft. Und das ganze Gesundheitsthema und Ernährungsthema, wo Produkte involviert sind, funktioniert erstmal über Angst. Du brauchst das, weil sonst stirbst du. Ich bin sehr froh, dass ich keinerlei Nahrungsergänzungsmittel nehme und merke, krass, brauche ich auch nicht. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt dazu. Wenn man weiß, dass alleine bei so Themen wie Antidepressiva der Placebo-Effekt bei 75-80% ist, dann wage ich zu beurteilen, dass viele der angeblichen Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln so ein bisschen, also die Evidenz fehlt einfach. Also Serotonin-Kapseln und so weiter, es gibt ja so viel Zeug und die Serotonin-Hypothese wurde schon seit Jahrzehnten widerlegt im Kontext der Antidepressiva und Co. Und trotzdem gibt es viele Ernährungsfachkräfte, die sagen, ja hier, Nahrungsergänzungsmittel, da ist Tryptophan drin, da ist Serotonin drin, ne, für deine mentale Gesundheit. Alles nicht so
eindeutig. Ja, sowas hält sich dann ja auch in der Gesellschaft. Also ich denke auch immer, Serotonin ist was Tolles. Also ich nehme auch keine Nahrungsergänzungsmittel, weil ich habe halt Angst, dass, also ich meine, aus Essstörungsvergangenheit, da geht man dann gleich immer in die Extreme. Das heißt, alles, wo ich denke, das brauche ich nicht auf gar keinen Fall, das lasse ich weg, weil ich weiß, ich kann dann ja damit nicht mehr aufhören. Ich werde mich dann die ganze Zeit fragen, ah ja, und wenn ich das jetzt weglasse, was passiert denn dann? Auch wenn ich den Effekt vielleicht gar nicht merke, denke ich mir, aber wenn ich es weglasse, dann wird es wieder schlimm, was auch immer davor war.
Das ist übrigens eine weitere Tendenz, wo man von einer essgestörten Gesellschaft sprechen kann, ne, wenn du Menschen sagst, ja, schmeiß doch mal die Waage weg. Da geht Panik. Also gibt es Leute, die werden total unruhig, die werden richtig panisch, die können das nicht, die wollen das nicht, weil das ist ihr einziges Kontrollmedium. Aber nur behaupten, die Waage hat in deren Leben in den letzten Jahrzehnten keinerlei Effekt gehabt, außer halt Kontrolle. So. Und ein bisschen Selbstverurteilung, wenn es mal nicht so lief, und so ein bisschen Belohnungseffekt, wenn mal irgendwas lief, aber schwierig.
Ja, das ist ja auch bei ganz vielen. Also bei mir war das auch so. Ich habe das ja extrem gemacht, dieses, weil ich meine, nur weil du dich auf die Waage stellst, ändert sich ja nichts an deinem Körper. Also bist da immer, ich habe dann auch irgendwann realisiert, ach krass, ich gebe die Kontrolle über meine Zufriedenheit an dieses scheiß Gerät ab, was mir irgendeine beschissene Zahl zeigt, die nichts zu bedeuten hat. Was heißt das schon? Aber das hat so lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Und als ich es dann weggelassen habe, habe ich mich auch gefühlt, als würde ich die Kontrolle verlieren. Bis ich dann irgendwann realisiert habe, ja Moment mal, wieso ist denn das überhaupt wichtig, was da für eine Zahl steht? Und ich kann auch anhand meiner Hose merken, ob ich eventuell zugenommen habe. Ja, weil dann geht sie halt nicht mehr zu. Ist es so wichtig, was auf dieser blöden Waage steht?
Und trotzdem muss man es natürlich, darf man es ernst nehmen, dass es nicht so einfach ist, mal eben so jetzt intuitiv zu essen oder mal eben so alles abzulegen, woran man bisher geglaubt hat. Also die Art und Weise, wie die meisten Menschen an Ernährung und an Gewichtskontrolle, Selbstoptimierung rangeht, es geht um Sicherheit, es geht um Struktur, es geht um Kontrolle. Und das einfach alles wegzulassen, kann total chaotisch sein, kann einen total auch ja, verunsichern, logischerweise. Ein Kontrollverlust bringt sich mit. Und das ist halt, wo ich halt auch behaupten würde, wenn wir da selber langfristig raus wollen, dann ist es nichts, das geht von heute auf morgen. Da bringt auch keine 10-Wochen-Challenge was. Das ist ein lebenslanger Prozess, sich mit den Emotionen, mit Kontrollverlust, mit Ängsten, mit Unsicherheiten, mit Kritik oder Schuldgefühlen und all dem, sich dem zu nähern, das ist das, worum es am Ende geht. Dadurch wird dann aber auch deutlich, dass eine Essstörung im Endeffekt nur ein Symptom ist. Also ich fand mal, der Herr Klotter, der leider verstorben ist letztes Jahr, war so eine Koryphäe im Bereich Ernährungspsychologie, der war auch Psychotherapeut. Und der hatte mal eine Klientin, die war Bulimikerin. Und dann hat er gesagt, ja, sei doch froh. Sei doch froh, dass es nicht Heroin war. So, und ne, das klingt jetzt so hart, aber tatsächlich mit der Aussage hatte sie weniger Rückfälle. Weil jedes Verhalten hat ja auch eine Funktion. Ja, auch autoaggressive Verhaltensweisen haben eine Funktion, Ritzen hat eine Funktion, nicht zu essen, Essattacken, all diese Dinge haben eine Funktion und sind auf gewisser Ebene selbsterhaltend. Wenn jemand Alkoholiker war und seine Frau verstirbt und der wieder anfängt zu trinken, ja besser er säuft, als er bringt sich um. Das ist nahezu schon eine Art der Selbstfürsorge, dann wieder zur Flasche zu greifen, um überhaupt das Leben auszuhalten. Und das ist total wichtig, dass wir diese Perspektive auch im Hinterkopf haben. Welche Funktion oder welchen Sinn hatte meine Essstörung oder hat meine Essstörung und wovor hat sie mich bewahrt, wovor hat sie mich geschützt? Inwiefern darf ich super dankbar dafür sein, dass sie da war? Aber ich darf natürlich auch reflektieren, brauche ich sie überhaupt noch? Oder kann ich mich Schritt für Schritt sie ablegen, weil das, was dazu gebracht hat, dass sie entstanden ist, heute vielleicht gar nicht mehr existiert, aber das Muster ist halt geblieben. Kann ja auch sein. Ja, es ist super komplex.
Und das ist ja auch das Schwierige, dieses, ich meine, klar, dieses, also in unserem Online-Programm geht es auch in einer Woche darum, was ist eigentlich die Funktion, weil sobald ich weiß, wofür die dient, weiß ich auch viel mehr, wann bin ich eigentlich in Gefahr, ja? Also wann muss ich aufpassen? Und gleichzeitig...
Klar, ne, also total wertvoll, dass ihr das macht, weil es geht ja genau darum. Ja.
Genau, es ist wichtig zu wissen, wozu das dient, aber es macht ja auch unglaublich viel Angst, es dann loszulassen, weil du gehst ja davon aus, genauso wie vorhin mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, sobald ich das weglasse, was passiert denn dann? Dann ist ja dieses Chaos und da fehlt ja eben dieses Vertrauen oder dieses Vertrauen in die Intuition, also auch beim Essen, dass ich dann mir der Körper schon also sagen wird, was ich haben will. Ich hatte totale Panik, als ich versucht habe, intuitiver zu essen, also weil ich einfach nicht mehr wusste, wie soll ich mich denn sonst ernähren, dass ich dann nur noch Chips essen will oder Gummibärchen und Schokolade. Und dann habe ich festgestellt, nee, Mann, ja, dann esse ich vielleicht drei Tage hintereinander Pommes und dann ist so, boah, nee, gib mir, ich will irgendwas Gesundes, ich habe Lust auf Brokkoli oder so. Und als ich das so verstanden habe, dass es nicht so ein, dieses, das Katastrophisieren und so, ich glaube, das ist ja auch ein ganz starkes Element so von Essstörungen, als ich dann gemerkt habe, ach guck mal, das ist überhaupt nicht so, wie ich mir das ausgemalt habe, da kam dann natürlich auch so ein ganz Stückchen so Vertrauen zurück, aber ich bin ja trotzdem die ganze Zeit von Leuten umgeben, die mir sagen, also Claudia, Chips, Pommes, nee, sowas esse ich nicht oder beim Burger, nee, das und das, also das ist ja dann ganz schwer. Ich muss mich immer wieder darauf besinnen, warum ich das mache und dass das so in Ordnung ist und dass es völlig in Ordnung ist, dass ich jetzt aber die Pommes haben will und nicht den Salat. Und aber ja, das ist ja, man wehrt sich ja im Prinzip die ganze Zeit gegen die Leute um sich rum. Also wie kann man denn damit umgehen? Das ist wirklich schwer.
Weil sie selber ja diese Tendenzen haben. Sie hat ja das, was man selber im Extrem hatte, was pathologisch war, haben die Menschen um einen herum halt auch. Man bekommt es immer wieder geliefert auf einem Silbertablett. So, ne? Und das ist halt so, ja, jemand, der Alkoholiker war, für den ist es einfach. Der kann einfach sagen, okay, ab heute nie wieder. So, jemand, der eine Essstörung hatte, wird jeden Tag mit seinem problematischen Verhalten konfrontiert und muss lernen, damit irgendwie genussvoll einigermaßen umgehen zu können. Und das, was du gerade gesagt hast, das mit dem Thema Angst, das ist, glaube ich, eines der größten Punkte bei Eltern mit Kindern. So nach dem Motto, darf ich meinem Kind jetzt einfach uneingeschränkt Zugang zu Süßigkeiten ermöglichen? Meine Antwort aus heutiger Perspektive, ja. Und dann ist direkt dieses Katastrophisieren. Aber mein Kind würde dann nur noch Süßigkeiten essen. Stimmt nicht. Es kann sein, dass es in den ersten Tagen so ist, weil das bisher immer so limitiert war. Das ist dann die Erstverschlimmerung, sage ich immer so gerne. Meine Tochter hat tatsächlich Zugang zu Schubladen, zu Kühlschrank, zu allem Möglichen. Die kann jederzeit alles Mögliche essen. Und wenn da 5 Tafeln Schokolade liegen, dann isst die ein paar Stücke und fragt mich danach, ob sie eine Erdbeere haben darf. Wie geil ist das denn? Weißt du, also dass da gar nicht diese Bewertung drinsteht, ich muss erst das, dann bekomme ich das, jetzt darf ich das. Und in anderen Familien, da ist es verknappt und sobald die Kinder auf dem Kindergeburtstag sind, dann essen die, bis die Bauchschmerzen haben. Und sobald die Geld haben, dann laufen die zum Kiosk. Weil das ist ja alles so verboten gewesen. Und die Familien, wo die Süßigkeiten auf dem Tisch stehen und die Kinder uneingeschränkten Zugang haben, die haben meistens auch langfristig das gesündeste Essverhalten. Weil es eben nicht das Verbot ist, weil es nicht künstlich verknappt wird. Und Diäten genauso. Ja? Diäten ist, ich darf das nicht essen, dadurch werte ich das Lebensmittel, was ich mir verbiete, auf. Und sobald ich Kontrollverlust erlebe, hole ich mir genau das, was am wertvollsten ist, nämlich das Verbot. So. Und wenn wir alle Schritt und Schritt begreifen, dass diese ganzen Muster von Belohnung, Verknappung, Verboten, Geboten, ne? Du musst das jetzt essen, allein das, du musst das jetzt essen, das ist gut für dich. Also wenn ich dem Kind zwinge, die Brokkolisuppe jetzt aufzuessen, obwohl das nicht möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Kind den Rest seines Lebens eine Aversion gegen diese Suppe haben wird. So, und Druck, sich Druck zu machen beim Essen, ist eines der Hauptthemen bei Essstörungen. Dass Essen mit Druck gekoppelt ist und nicht mehr genussvoll ist, nicht mehr frei ist, nicht mehr Geschmack und Genuss im Vordergrund steht, weil selbst wenn ich währenddessen schon denke, morgen muss ich joggen gehen, das ist schon ein Zeichen für Schuldgefühl, also fehlende Genussfähigkeit. Ich könnte stundenlang weiterreden. Herr Letzner, ich habe gesündigt. Schuld. So. Können Sie mir einen Ernährungsplan schreiben? Das Einzige, was ich dadurch weiß, ist, ich habe einen Mensch vor mir sitzen, der seinen eigenen Entscheidungen nicht mehr vertraut und unglaublich Angst hat, etwas falsch zu machen. Das heißt, allein Ernährungspläne sind halt Quatsch. Es sei denn, wir reden über schwerwiegende Erkrankungen, wo es essentiell wichtig ist. Aber das ist ja in 95%, 99% der Fälle nicht der Fall. Und trotzdem schwören alle auf ihre Ernährungspläne oder auf irgendwelche Tracking-Geräte, wodurch sie dann wieder ihr eigenes Körpergefühl noch mehr verlieren.
Ja, das
finde ich geht's, auch. Dann geht es auch nicht mit dem Intuitiven. Das ist dann auch vorbei.
Ja, ja, total. Ja. Ja. Das finde ich auch spannend, dieses mit dem ganzen Tracking. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die meinte auch so, ja, sie hat eigentlich keine Essstörung, sie isst genug. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie jede Mahlzeit trackt und ihr die App sagt, was sie noch essen darf. Wo ich mir denke, ja, aber das ist doch, also du hast doch auch kein entspanntes Essverhalten. Du kontrollierst, du hast es nicht an die Waage abgeben, sondern an deinen MyFitnessPal oder wie die ganze Scheiße heißt. Also
das Körpergewicht oder die Frage, ob jemand genug oder zu wenig ist oder zu viel ist, sagt nichts darüber aus, ob jemand eine Essstörung hat oder nicht.
Auf was würdest du es reduzieren?
Das ist super schwer. Aber tatsächlich, es gibt halt ganz viele Signale, ne? Also das ist halt dieses Funktionalisieren. Jemand spricht von gesund und ungesund, Angst davor, was falsch zu machen, sich selbst zu kontrollieren, zu glauben, alles über Disziplin machen zu müssen. Der Perfektionismus, Dichotomie. Also es gibt so ganz, ganz viele. Das Erkennen ist halt nicht anhand des Essverhaltens, sondern anhand der Denkstrukturen, anhand der Aussagen von Formulierungsweisen oder wie jemand eben, was wir halt auch häufig vernachlässigen ist, ne, wenn wir anfangen, eine größere Hungertoleranz zu entwickeln. Also es gibt ja Leute, die machen dann so intermittierendes Fasten. Und intermittierendes Fasten ist so mega, mega der Trend. Und alle sagen ja voll gesund. Was wir vergessen ist, Kinder haben eine sehr gute, ich sag mal, Toleranz. Also sobald die merken, die haben Hunger, dann wollen die was essen. Und wenn die merken, die sind satt, dann hören die auf. Das heißt, die sind auch sehr sensibel, was diese Körpersignale angeht. Und es gibt viele Menschen, die sagen, sie spüren kein Sättigungsgefühl mehr. So, und eine wichtige Frage, wenn jemand kein Sättigungsgefühl mehr spürt, achtest du denn auf dein Hungergefühl? Weil das, was wir häufig, oder das, was wir berücksichtigen dürfen, ist, wenn ich mein Hungergefühl vernachlässige und eine größere Hungertoleranz entwickle, dann entwickle ich automatisch ein schlechteres Sättigungsempfinden, weil Körperwahrnehmung insgesamt schwieriger wird. Und das ist einfach so eine, spielt Hunger, spielen Sättigung, spielen diese Dinge tatsächlich noch eine Rolle, ja oder nein? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, die gehen halt viel, viel tiefer, und zwar auf die Ursachenebene und gehen nicht nur auf diese Symptomebene oder beziehen sich nicht nur darauf. Deswegen, Körpergewicht ist am Ende nur ein Symptom, aber es ist nur sehr wenig aussagekräftig. Aber klar, ja, dass bei einer Magersucht genau das ist, was am Ende tödlich ist, weil es dann irgendwann in Bereiche hineingeht, wo es wirklich problematisch ist. Das ist dann natürlich das Gefährliche. Ich bin aber inzwischen auch sehr vorsichtig, wenn es darum geht, ja, wie diagnostiziert man? Es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, es ist erst dann ein Problem, wenn ein Leidensdruck entsteht. Das sagen viele Menschen. Wenn es aber auch magersüchtige Menschen gibt, die sich gegenseitig in Pro-Ana-Gruppen darin bestärken, dann haben die erstmal keinen Leidensdruck. Die haben Communities, die haben Zugehörigkeit. Wenn im Bereich Bodybuilding, da hat jemand nicht unbedingt einen Leidensdruck. So, bis auf die Tatsache, dass er vielleicht seinen Körper auch nicht akzeptiert, aber die fühlen sich ja erstmal geil und präsentieren sich, haben Anerkennung und Zugehörigkeit. Und alle feiern diese Disziplin bei Bodybuilding. Die sind so diszipliniert, die machen Meal Prepping, die sind so krass, es ist so krass. Ja, aber
vor der Arbeit noch ins Gym.
Ja, ja, ja. Aber was ich immer ganz gerne antworte, ist, magersüchtige Menschen sind auch sehr diszipliniert. Vielleicht sogar noch disziplinierter. Und da feiert das dann keiner. Auch schwierig. Also ich hänge immer an diesen Gedankengängen. Ich versuche halt auch immer in meinen Vorträgen, das ist ja genau das, was ich mache. Du fragst so ein bisschen, ja, wie kommt man aus der Nummer raus? Ich versuche genau diese Themen auch in Vorträgen genauso aufzugreifen, weil der Punkt ist, dass man anfängt, für sich drüber nachzudenken und diese Dinge im Alltag bei sich und bei anderen zu erkennen. Und das ist etwas, das kriegt man nicht von heute auf morgen hin, sondern es ist tatsächlich lebenslang, dass man eben immer wieder zwischen den Zeilen liest und merkt, ach krass, was denke ich da eigentlich gerade? Übrigens Achtsamkeit, ne? Also seine eigenen Gedanken beobachten zu können und sie als einen Anteil von sich zu begreifen und sich nicht zu sehr mit diesen Gedanken zu identifizieren, sondern einfach nur, ach ja, guck mal, da ist er wieder, ja, mein kleiner Uwe, der mir versucht zu suggerieren, das, Punkt, Punkt, Punkt und die Geschichte, die ich mir wieder erzähle. Also super wichtig, dass wir anfangen, so mal drüber nachzudenken, was wir tatsächlich eigentlich denken, weil wir haben die Art und Weise zu denken von unseren Eltern und von unserem Umfeld gelernt. Das ist nichts, was wir sind, sondern es ist etwas, was wir gelernt haben. Einerseits sind das total die schönen Themen, aber dadurch, dass es so weit verbreitet ist, ja, es ist auch bei mir etwas Frustbehaftetes.
Ja, vor allen Dingen ist meine erste Frage immer, ich bin sehr lösungsorientiert. Ich sehe ein Problem, will ich sofort wissen, was kann ich jetzt machen? Und alles, über was das wir gerade gesprochen haben, scheint mir so, was kann man denn eigentlich machen? Ja, eigentlich musst du ja auf der persönlichen Ebene anfangen, erstmal den Gedanken zu hinterfragen. Aber dann, was ist der nächste Schritt? Ne? Also wenn ich dann feststelle, okay, hier, guck mal, ich bin jetzt Bodybuilder oder ich muss ja nicht mal Bodybuilder sein. Ich bin jetzt jemand, ich gehe jeden Morgen um 5 Uhr ins Gym oder auch Leute, die sich so Gym-Addict oder so nennen, ja, wo ich mir immer denke, oh, mit dir will ich nichts zu tun haben. Also, wenn du das cool findest, ein Gym-Addict zu sein, da habe ich einige Rückfragen, ja. Und allein schon sich dessen bewusst zu machen, oh, vielleicht habe ich da ein Problem, aber dann, was mache ich denn dann? Ich kann es ja nicht einfach von heute auf morgen so fallen lassen. Oder die Leute kriegen da ja auch ganz viele andere Sachen draus. Ich finde das so ein schwieriges Thema, einfach, wo ich die Ahnung habe, da gibt es einfach nie eine Lösung oder keine Lösung.
Relevanz ist halt immer da, wo es wirklich unangenehm ist. Das ist ja auch nochmal was. Also ich kann jetzt natürlich auch nur grob anreißen, was ich versuche in meiner Arbeit zu machen. Aber ich sag mal ein Beispiel. Ich bin teilweise in Schulen häufig gewesen, so 6., 7. Klasse. Und allein die Information, denen zu sagen, dass Suizidgedanken im Jugendalter komplett normal sind, ist total wertvoll. Weil die werden natürlich konfrontiert mit einer idealisierten Welt auf Social Media. Und haben das Gefühl, alle anderen sind gut drauf, alle sind happy, alle sind reich, alle sind glücklich, alle sind schlank, alle sind schön. Und haben selber das Gefühl, isoliert und ganz alleine als sich nicht gut genug empfindend in diesem Raum zu sitzen. Und wenn man denen sagt, wisst ihr was, es geht euch allen so und mir auch, dann ist das im ersten Moment total beruhigend. Also es gibt so Übungen, die auch ein Kollege von mir macht, der redet auch über, also das sind super spannende, also ich finde das sehr, sehr, also nur als Beispiel, ne, macht man mit einer Schulklasse einen Kreis, die stehen alle im Kreis, dann ist so die erste Frage, wer von euch mag gerne Pizza? So, ne, und die macht einen Schritt nach vorne, dann machen die alle einen Schritt nach vorne, gehen wieder zurück. Dann irgendeine andere Frage, wer von euch war schon mal in Frankreich im Urlaub, alle machen einen Schritt nach vorne, alle machen, und dann werden die Fragen werden immer schwieriger. Und irgendwann kommt so eine Frage, ja, wer von euch hat denn schon mal den Gedanken, die Welt wäre schöner, wenn ich nicht mehr da wäre? Und wenn dann fast alle nach vorne gehen, dann ist das einerseits total berührend, aber auch gleichzeitig beruhigend, weil man merkt, ach krass, so, ne? Auch meine Eltern haben nicht immer recht und mein Papa, der nie zu Hause ist und jetzt schon einen Herzinfarkt hatte, weil er irgendwie 60-Stunden-Woche arbeitet und das total stolz drauf ist, das ist nicht automatisch richtig, nur weil mein Papa das macht. So. Und einfach für sich selber halt einen Weg zu finden, wo man merkt, okay, es sind meine Bedürfnisse, mein Wohlbefinden, meine Zufriedenheit und mein Körper dürfen einen gewissen Stellenwert haben. Und ich darf mir auch selber so viel wert sein, zum Beispiel nach Hilfe zu fragen. Also eines der emotionalsten Momente, die ich jemals hatte in meiner Arbeit, war, dass ich mit einer 7. Klasse gearbeitet habe. Ich habe eine halbe Stunde mit denen über Social Media, Essstörungen und so weiter diskutiert. Und danach kam jemand zu mir und hat gesagt, ja, sie hat seit ein paar Jahren Bulimie. Was kann sie jetzt machen? Und dann, ne, Rattenschwanz und Betreuungslehrer und so weiter, das hat dann alles gefolgt. Aber wie geil ist es, also wenn man weiß, normalerweise läuft eine Bulimie, die startet mit 10 und geht bis 20, bis Leute fast umkippen und, ne, bloß sich nach Hilfe fragen, alles läuft total geheim ab und keiner darf es darüber wissen. Jetzt hat man da jemanden, die ist in der 7. Klasse und sagt, okay, ich habe da gerade was erkannt, ich brauche Hilfe. Und dieses, ich bin mir selber so viel wert, jetzt nach Hilfe zu fragen, ohne dass ich das zu sehr mit Schwäche kopple. Oder mit Kontrollverlust, wo es ja genau drum geht, dann ist es halt total wertvoll, frühzeitig so dieses, ich darf auf mich selber achten und ich achte auf meine Freundin, auf meine Freunde, ne? Dass sich Jugendliche ritzen, ist viel zu normal und es wird viel zu sehr einfach wegignoriert. So nach dem Motto, ist ja normal. So, ne? Und so Diskussion, ja, die hat schon wieder angekündigt, die will sich umbringen, die will ja nur Aufmerksamkeit. Hatte ich auch mal in einer Schulklasse. Habe ich sofort abgebrochen, aber ich frage ja, was bedeutet denn die will nur Aufmerksamkeit? Die sucht gerade nach Hilfe, das ist ein Hilfeschrei. Also es waren gleichzeitig auch die schwierigsten Situationen in meiner kompletten Arbeit und ich bin auch, heute mache ich viel mehr mit Erwachsenen, was ein bisschen weniger hart ist, aber das ist, die Essstörung ist nur ein Symptom.
Ja, und nach Hilfe fragen ist ja, ja, viele denken immer, das ist sowas von Schwäche und ich gestehe mir jetzt ein, ich habe ein Problem, ich komme da nicht selber raus. Ja, aber eigentlich ist es ja auch was von Stärke, weil wenn man, also alle Leute, mit denen ich so rede, die Essstörungen hatten, haben und sich Hilfe suchen, die sind für andere ein Vorbild. Und eigentlich sind die ja die Starken, weil die sagen, ich kann das nicht alleine, ich schaffe das nicht alleine und ich muss das auch nicht alleine schaffen. Und ich gehe jetzt dahin und ich suche mir jemanden, der mir hilft. Und das ist ja eigentlich total gut, dass sie das machen. Und nur so kannst du auch andere Leute inspirieren, die sich das vielleicht nicht trauen.
Kennst du Robert Enke? Das ist dieser Nationaltorwart, der irgendwann Suizid begangen hat. Also im Leistungssport haben wir übrigens sehr viele psychische Erkrankungen. Nur so nebenbei, weil auch da ist der Leistungsanspruch und der Perfektionismus sehr hoch und damit einhergehend haben wir viele Probleme. Und ich war mal bei der Robert-Enke-Stiftung, da gab es einen Vortrag und die Aussage war, auch starke Menschen werden psychisch krank. Und ich würde dieser Aussage heutzutage widersprechen. Ich würde nämlich sagen, insbesondere starke Menschen werden psychisch krank. Weil die Menschen, die glauben, immer stark sein zu müssen, funktionieren zu müssen, sich extremst kontrollieren zu müssen, das sind die Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse ignorieren, die ihre Grenzen ignorieren, die ihre Körpersignale ignorieren, die einfach weitermachen. Wir haben bei diesen psychischen Themen immer das Gefühl, das kriegen nur so labile, schwache Menschen. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind die Starken, es sind die High-Performer, es sind die Perfekten. Bei denen wird es richtig zum Problem. Und allein diesen Gedankenswitch hinzukriegen, nein, psychische Erkrankung, nicht schwach, nicht labil, häufig ganz im Gegenteil. Perfektionismus ist ein Problem. Zu hohe Erwartungen, Leistungsansprüche, die man sich selbst und hat, dann einhergehend mit Ängsten und fehlender Kritikfähigkeit und so weiter und immer diesen Anspruch, ich muss es allen recht machen. Aber genau da, wie heißt man so schön, liegt der Hund begraben. Das ist auch, allein der Gedanke kann manchen helfen zu sagen, ach krass, okay, es ist dieses, ich darf auf die Bremse setzen, weil auf die Bremse steigen, weil es ist gesünder für mich und ich darf mir selber so viel wert sein, mich nicht komplett aufzuopfern. Vor 60 Jahren war der Herzinfarkt der Heldentod. Es ist dasselbe Bild.
Boah. Ja, und heute ist so ein bisschen der Burnout, oder das, wow, cool, du hast dich krass aufgearbeitet.
Hustle Culture. Schneller, höher, weiter. Und das, ob wir bei schneller, höher, weiter, also beim Fitness oder bei einer Anorexie, ist ja auch schneller, höher, weiter. Dichotome denken.
Total.
Das ist, oder auch Menschen, die übergewichtig, auch adipöse Menschen, sind in anderen Lebensbereichen höchst diszipliniert. Die funktionieren wie Maschinen oder sind für alle jederzeit erreichbar. Opfern sich so ein bisschen auf, ihre eigenen Bedürfnisse, die haben keine Zeit für sich, die funktionieren für alle, versuchen immer da, immer nett, immer lieb zu sein. Und das Problem ist, dass sie tatsächlich eben keinen Raum mehr finden für ihre eigenen Bedürfnisse.
Ja, total. Da hatten wir auch eine im Podcast, die hat auch gemeint, der erste Schritt raus aus ihrer 25 Jahre Bulimie und Alkoholismus war, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören und zu spüren, wann sagt sie eigentlich ja, wenn sie eigentlich nein meint und dann nein zu sagen. Und ja, boah, das ist echt, ich könnte jetzt schon lange mit dir weiterreden, das ist echt so wie so ein Kreis und immer wieder kommt man an den Anfang. Jedes kleine Element ist immer wieder dieses, ah ja, wir sind irgendwie alle so ein bisschen, ich sage immer in Anführungszeichen, so eine gestörte Gesellschaft. Also wir machen alles im Extrem. Wir sind super selbstdiszipliniert, wir sind super selbstoptimiert und wenn man nicht so an diesen Perfektionismus rankommt, dann ist man halt so, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Also ja, man muss immer da oben ja, sein. Ja.
Und dann kommen so Aussagen wie, willst du dich mit diesem Leben etwa zufrieden geben?
Ja,
willst du etwa ein durchschnittliches Leben führen? Ich denke mir so, fuck ja, weil die meisten Menschen sind durchschnittlich. Das ist Statistik. So, das sollte okay sein dürfen, dass man normal ist und nicht total außergewöhnlich super krass mega ist. Ja,
aber das ist dann immer nicht okay. So, man muss immer was Besonderes sein und du musst so sein und so sein und so sein. Und es ist einfach ja so anstrengend. Du kommst da ja nie hin.
Sie ja, und die Frage ist, was braucht man denn, um jetzt im Leben anzukommen? Also, wo wollen wir eigentlich hin? So, wollen wir der reichste Mensch, der schlankeste, der schönste auf dem Friedhof sein? Wollen wir noch mehr Schönheitsoperationen machen, um möglichst den Rest unseres Lebens auszusehen wie eine 20-Jährige? Oder schaffen wir es irgendwann würdevoll, älter zu werden, gesund zu bleiben, uns nicht ständig unter Druck zu setzen? Schaffen wir es, unsere Erwartungen zu hinterfragen? Klar, manch einer braucht einen Burnout, manch einer braucht die Essstörung, manch einer braucht einen Herzinfarkt. Und auch das kann sehr motivierend sein. Also ein Herzinfarkt kann sehr motivierend sein. Eine Psychotherapie kann sehr hilfreich sein, auch wenn sie in jungen Jahren, also Menschen, die früh Psychotherapie gemacht haben, die haben ein sehr großes Potenzial, wirklich im weiteren Lebensverlauf gesunde Prioritäten zu setzen. So manch einer braucht dafür, hat es bis 80 noch nicht verstanden, dass er nicht eine Maschine sein muss, um ein wichtiger, wertvoller Teil der Gesellschaft sein zu dürfen. So.
Ja, das finde ich vielleicht eigentlich ganz schöne, abschließende Worte, ehrlich gesagt.
Das klingt ja, so weil hart. Dieses,
ja, aber es ist doch einfach wahr. Also ich stelle mir auch oft die Frage, wann lebe ich denn? Ich lebe jetzt im Moment, ja. Mir bringt es gar nichts, wenn ich jetzt so krass arbeite und ich mich total aufreibe. Für was denn? Damit, also wie du gerade gesagt hast, damit ich schön im Grab aussehe oder was? Also das ist einfach, finde ich, so wichtig. Und ich glaube, sehr viele Leute vergessen es immer, du lebst halt nur jetzt, ja. Du kannst dich nicht vorbereiten für was auch immer, weil wer weiß, was dir gleich passiert, wenn du aus der Haustür gehst, ja. Also diesen Gedanken immer, das mache ich dann irgendwann, nee, wenn du das machen willst und wenn du es dir erlauben kannst, dann mach es jetzt. Das finde ich so schwierig und such dir jetzt die Hilfe und nicht erst, wenn du krank genug bist oder was auch immer alles, also...
Suche Dinge, die erlebnisorientiert sind, die genussvoll sind, die dir Freude bereiten. Das kann Spazierengehen sein, das kann aber auch Schokolade sein irgendwann vielleicht. Vielleicht kann Schokolade irgendwann ausnahmslos etwas Schönes sein, ohne dass ich direkt ein unangenehmes Gefühl dabei habe. Vielleicht wird Schokolade aber immer mit Schuldgefühlen einhergehen, dann suche ich mir in anderen Lebensbereichen trotzdem Dinge, die mir Freude bereiten, die ich genießen kann, ohne dass sie funktionalisiert sind, ohne dass sie ergebnisorientiert sind, ohne dass sie perfekt sein müssen. Also Genussfähigkeit, ganz ehrlich, eines der großen Schlüssel, um aus sämtlichen Essstörungen sich Schritt für Schritt zu entfernen, ist das Lernen von Genuss. Das ist wirklich ein riesiges Thema.
Ja, und eine riesige Herausforderung. Mhm. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend. Ich hätte jetzt noch sehr viele weitere Fragen stellen können, aber wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Möchtest du noch was Abschließendes sagen?
Das Thema ist einfach super groß und super wertvoll. Und jeder, der mit den Themen verankert ist, es ist, wie es ist. Nehmt es an. Egal wie euer Körper ist, er ist jetzt gerade, wie er ist. Ihr könnt den Ist-Zustand nicht verändern, weil der Ist-Zustand ist der Ist-Zustand. Das heißt, nehmt an, was jetzt gerade ist, inklusive all dem, was in der Vergangenheit war, und versucht konstruktiv. Und ja, es muss nicht Selbstliebe sein, aber zumindest sich selber zu tolerieren und den Ist-Zustand so ein bisschen so weit anzunehmen, dass man in den Modus kommt, ich bin mir jetzt selber so viel wert, mich zu kümmern. Ich weiß, das fällt schwer. Auch nur dieses Du bist genug, so wie du bist, das sind häufig so Floskeln, wo ich mir denke, so, ja, wer sich selber hasst, der kann das nicht akzeptieren. Da kannst du noch so oft sagen, lieb dich selbst. Aber vielleicht kann ich akzeptieren, dass ich mich auch manchmal nicht mag und damit dann arbeiten, dass es okay sein darf, dass es so ist. Geht mir auch noch heute so. Wird auch wahrscheinlich immer so sein.
Wahrscheinlich sind alle Menschen so. Ja, dann bedanke ich mich. Vielen Dank, dass du da warst und mir so viele Informationen gegeben hast. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, schreibt uns E-Mails an podcast@f-50.app und hört fleißig alle unsere Folgen, die wir hier so haben. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.